Werbung.
Sag mal, Lars, weißt du, was unser Problem ist?
Naja, also es schreiben uns halt ständig irgendwelche Weirdos, irgendwelche rattigen Fragen und wir müssen die beantworten.
Mm-mm, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist erblich bedingter Haarausfall.
Ach ja, natürlich, stimmt. Aber da können wir ja nichts gegen tun, oder?
Falsch gedacht. Präventiv kann man da nämlich eine ganze Menge tun. 80% aller Männer leiden im Laufe ihres Lebens an Haarausfall. In 95% der Fälle handelt es sich hierbei um erblich bedingten Haarausfall. Guckt eure Väter an, guckt eure Großväter an. Das ist ganz normal, aber man kann vorbeugen.
Richtig, mit unseren Partnern für diese Folge, nämlich MySpring. Die haben nämlich für euch da draußen das sogenannte Protect Pack entwickelt und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf dieses Pack. Was beinhaltet dieses Pack eigentlich, Andreas?
Ja, das beugt zum einen Haarausfall vor, regt das natürliche Haarwachstum an und sorgt für eine bessere Haarqualität. Drin ist ein Bicarpeel-Shampoo, ein Bioshanin-A-Serum, Biotin-Kapseln sowie unsere Wildschwein-Borstenbürste MyBrush.
Das Ganze ist eine Komposition aus Haarpflegeprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln und dadurch wird eben innerlich und äußerlich dem Haarausfall vorgebeugt.
Und das Ganze ist super diskret, ja. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr geht einfach auf die Homepage, dann macht ihr einen medizinischen Fragebogen und euer Paket aus verschiedensten Produkten wird geschnürt. Alles komplett anonym.
Danach werden euch dann von dem Fachärzteteam von MySpring entsprechende Präparate verschrieben. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf die Landingpage von unserem Partner zu gehen und das tut ihr, indem ihr im Browser eingebt www.lp.myspring.com/107 und dann gebt ihr noch den Gutscheincode GAGREFLEX5 ein und erhaltet 5 Euro Rabatt.
Lars, wo wären wir heute mit vollem Haar?
Ganz weit vorne. Hast du fertig geklickt jetzt?
Ja, Lars.
Na, dann können wir jetzt wohl anfangen, Andreas.
Okay, Lars.
Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend und sage herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast. Heute mit Andreas Lingsch.
Und an meiner Seite Lars Pausen.
Wir sind immer noch da, um euch zu helfen da draußen. Wir wissen, ihr habt Probleme. Ihr habt Probleme jeglicher Art, ob es sexuelle Probleme sind, berufliche Zukunftsprobleme, whatever. Wir sind da, um euch zumindest mal zuzuhören. Ob wir helfen können, das wird sich immer noch entscheiden.
Genau so ist das. Wir sind nach wie vor keine Psychologen, obwohl wir inzwischen ja eigentlich gleichrangig sind mit führenden Psychologen in Deutschland. Das kann man, glaube ich, inzwischen nach knapp 120 Folgen sagen.
Ja, wir haben zumindest schon mal so viel Erfahrung wie jetzt so nach einem Praktikum. Wenn du bei einem Praktikum immer beim Psychologen oder bei der Psychologin mit im Raum sitzt und dann hörst du dir stundenlang Gespräche an zwischen den Patienten und den Ärzten, dann hast du ungefähr unsere Erfahrung. Nur mit dem einzigen Nachteil, dass wir nichts dazulernen. Also wir haben halt fachlich jetzt keine Unterstützung nebenbei.
Das stimmt. Mein Ziel wäre, dass wir irgendwann so offiziell als zweite Meinung akzeptiert werden. Dass Psychologen sagen, es könnte das und das sein, aber schreiben Sie sicherheitshalber nochmal dem Gagreflex-Podcast.
Und genau das haben auch einige von euch mal wieder getan. Wir haben wunderbare Fragen geschickt bekommen an mail@gagreflexpodcast.de. Einer davon liest jetzt Andreas vor.
Oh, das ist süß. Hallo, ihr süßen Schokomäuse. Nach 3 Jahren Rattengeschichten habe ich mich jetzt endlich mal dazu entschieden, euch auch zu schreiben. Leider kann ich nicht mit Pipi-Kaka-Kram dienen. Um aber eure kranken Vorstellungen zu befriedigen, stellt euch einfach vor, dass mir im Moment ein schwitzender Russe ins Maul scheißt. Das ist schnell eskaliert, Lars. Das
What?
Ist schnell
ein
eskaliert.
Ein schwitzender was?
Sollen wir uns nur vorstellen. Russe.
Und wie alt?
Immer diese Russlandfeindlichkeit von unseren Hörern, meine Güte. Ich bin Student im Master und habe, um meinen Lebenslauf ein bisschen aufzubessern, einen Forschungsjob in Indien angenommen. Dort war ich 4 Monate mit 20 anderen Praktikanten aus aller Welt in einem eigenen Haus, Hotel, untergebracht. Natürlich wurde dort landestypisch nicht gearbeitet, sondern wir waren auf Reisen, haben uns besoffen oder die ganze Nacht über Geflogenheiten der jeweiligen Länder diskutiert. Kurz bevor ich nach Indien flog, habe ich meine 10-jährige Beziehung beendet und mich danach ein bisschen ausgetobt. Eine Sexualpartnerin war auch durchaus vielversprechend für mehr, dies wurde aber bis nach meinem Aufenthalt zurückgestellt. Wie es dann natürlich kommen musste, fing ich dort mit einer anderen Praktikantin etwas an. Zu Beginn nur zusammen abhängen, Kaffee trinken und sich gegenseitig im Büro besuchen. Nach 3 Wochen Aufenthalt passierte es dann. Auf einem Hausboot mit all den anderen haben wir uns zu einem Mittagsschlaf zurückgezogen und wie die Karnickel gebumst. Ab da wurde das regelmäßiger, Unternehmungen nur zu zweit, die Mittagspause im Bett statt der Kantine verbringen und so weiter. Die ganze Zeit über war von uns beiden nur geplant, die Zeit dort Spaß zu haben und mehr nicht. Ich, Trottel, verliebte mich aber und fragte sie am Tag der Abreise dann, ob wir mal in Europa einen Kaffee gemeinsam trinken wollen. Als sie dem zustimmte, war ich ganz aus dem Häuschen und konnte es kaum erwarten, sie zu besuchen. Nun zum problematischen Teil. Sie ist 3 Jahre älter, viel zu schön für mich und Doktorandin in Tschechien. Klar, es ist nicht am anderen Ende der Welt und ich könnte hoffen, dass ihr nie auffällt, wie weit unter ihrer Liga ich eigentlich bin. Aber sobald sie nun nicht mehr antwortet, habe ich die Sorge, sie könnte es erkannt haben. Darüber hinaus wartete zu Hause die andere paarungswillig auf mich und mein schwacher Körper konnte dem nicht widerstehen. Und ich dachte während des Aktes nur an die Tschechin. Hier meine Frage. Sollte ich diejenige, die ich sicher haben könnte, weiter bespielen, mich verzweifelt an die Unerreichbare werfen, in der Hoffnung auf eine Fernbeziehung, oder sollte ich lieber den Blick auf den Gabentisch in Deutschland werfen und mich da weiter versuchen?
Ich habe einige Rückfragen, Andreas, du kennst die ganze Nummer. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, ein paar Jahre hier im Podcast zusammen. Ich habe immer einige Rückfragen. So, ist
Wir sind eigentlich von Anfang an zusammen in dem Podcast, wenn man es so sieht, ne?
Ist es seine Freundin, die da zu Hause wartet, oder ist es einfach nur eine willige, eine bereite Frau?
Naja, es scheint zumindest so, als hätte er dieser Frau gegenüber Verpflichtungen. Sonst würde er sich nicht willig auf den Akt einlassen, wenn es da nicht irgendeine Art von Bindung gäbe.
Und die Frau in Indien ist heiß, oder was?
Tschechien, ja, also ja, Indien, aber eine Tschechin, also Osteuropäer genießen ja das Klischee bei uns Deutschen, dass sie oft hot sind.
Also ich finde es auf jeden Fall erstmal ganz spannend, wie das Ganze passiert ist da offensichtlich in Indien, dass man irgendwann gesagt hat, wir machen jetzt zusammen einen Mittagsschlaf und das als offensichtlich gültige Ausrede anerkannt wurde. Ach ja, die machen jetzt wahrscheinlich einen Mittagsschlaf auf diesem Hausboot und dass niemandem aufgefallen ist, dass da einfach gepoppt wurde. Also das finde ich schon mal ganz schön und dass man dann auch so regelmäßig sagt, anstatt Mittagspause machen wir jetzt einen Mittagsfick, wie man sagen kann. Das finde ich eigentlich auch total spannend. Danach ist die Geschichte aber, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, vorbei. Das
Bitte
war,
was?
Ja, meiner Meinung nach, das war ein im erweitersten Sinne ein Urlaubsflirt, der natürlich nur funktioniert hat, weil ihr euch in einer anderen Region befunden habt und euch irgendwie so, ja, es einfach irgendwie eine coole Idee war zu sagen, wir machen jetzt zusammen Mittagsschlaf oder eine Mittagspause zusammen im Bett. Diese Beziehung hat keine Zukunft.
Das stimmt. Ich würde dir zustimmen, dass Auslandsliebeleien im größten Teil auch genau das sind. Auslandsliebeleien, da wächst zusammen, was nicht zusammengehört. Da fickt zusammen, was nicht zusammengehört. Da wird quer durch jegliche Gesellschaftsschichten gebumst auf Hausbooten, die nicht dafür gemacht sind, dass gefickt wird. Das soll so nicht sein und genau das macht es so geil.
Ja, es ist ja wie so ein Wein, den man aus dem Urlaub mitnimmt. Oder wenn du jetzt mal nach links schaust, ganz hinten hier in meiner Sammlung, siehst du einen Schnaps, den ich damals aus Kroatien mitgenommen habe. Das hat mir da der Hausherr, dem Hotelbesitzer, mit dem habe ich jeden Abend oder, naja, es war eigentlich jeden Mittag, einen Schnaps hat er mir ausgeschenkt, den konnte ich trinken. Das war ein selbstgemachter Grappa. Andreas, das ist eine Frage.
Ich sehe übrigens gerade so Bücher von Loriot bis Gunnar Krupp und Tim Mälzer. Der Alkohol hat zu 50% das Bücherregal eingenommen, muss man an der Stelle sagen. Und darüber sind so Bücher aller Couleur, würde ich sagen.
Wie spannend. Es ist für mich das Comedy-Trio Deutschlands. Also Gunnar Krupp, Loriot und Tim Mälzer sind für mich die führenden Comedians.
Es fehlt noch so eine schöne Barbara Schöneberger Autobiografie und dann wäre das komplett
schön. Jedenfalls ist da hinten dieser Grappa, den ich mitgenommen habe aus dem Urlaub, weil er mir da so gut geschmeckt hat. Und hier habe ich einen Eimer getrunken und gemerkt, bah, Der riecht vielleicht ganz okay, aber den trinkt doch kein Schwein hier. Und so ist es immer. Du nimmst irgendwie, du trinkst auf der Terrasse in Montpellier einen wunderbaren Wein, der da vielleicht nur 2 Euro kostet. Und dann hast du dich noch gefragt, was, wie kann denn so ein leckerer Wein 2 Euro kosten? Und hier gebe ich das Dreifache mindestens aus für einen Wein. Und dann nimmst du diesen 2 Euro Wein mit nach Hause und merkst, jetzt weißt du, warum der nur 2 Euro gekostet hat. Weil er einfach in die Situation gepasst hat und in die Stimmung gepasst hat und in das Wetter gepasst hat, aber deine tschechische Freundin, die passt nur in das indische Klima, nicht in das tschechische und nicht ins deutsche.
Ja, es ist ganz schwierig, weil ohne diesen Auslandsaufenthalt fehlt natürlich die Exotik und dann ist so nicht dieses Fremde und dann weicht diese Auslandsexotik dem Alltag und der ist meist eben nicht so sexy. Weil dann irgendwann so diese Realität kommt, naja, jetzt hatten wir diese Liebelei gebunden an denselben Ort, aber was bedeutet das denn eigentlich für unsere beider Leben? Weil plötzlich der Invest dann so hoch ist, dass man sagen muss, naja, jetzt sind wir nicht nur dieses halbe Jahr in Indien, sondern in einem Land, in dem sehr viel ohne Einvernehmen gefickt wird, sondern, tja, verlagere ich jetzt meinen Lebensmittelpunkt aus Tschechien nach Deutschland oder umgekehrt? Das ist ein ziemlich hoher Invest für seine Auslandsliebelei, wo man nicht weiß, wo es hinführt. Aber, und er sagt ja so ein bisschen, naja, ist die Frau nicht eigentlich zu hot für mich? Das ist eine sehr attraktive Tschechin. Ich bin doch nur ein durchschnittlich aussehender Deutscher. Aber ich finde, sobald ein internationaler Austausch stattfindet, müssen wir, glaube ich, neu über Hottigkeit reden. Ich glaube, zwei Leute, die unterschiedliche Attraktivität im selben Land haben, sind nicht so sehr geneigt dazu, eine Beziehung zu führen, wie ein durchschnittlich attraktiver Deutscher mit einer überdurchschnittlich attraktiven Ausländerin, weil dieser, da ist jemand aus einem fremden Land, sorgt für mehr Ekstase bei der Frau. Und umgekehrt
genauso. Ja, man kennt das ja schon auch, dass man jemanden irgendwie attraktiv findet, wenn man im Urlaub kennenlernt, allein schon, weil er irgendwie einen lustigen Akzent hat oder einen sexy Akzent oder eine andere Sprache und irgendwie so dieses Unbekannte. Natürlich dann da ist, wahrscheinlich ist es ein alter Jägertrieb oder auch ein alter Sammlertrieb in uns allen, der dafür sorgt, dass man sowas dann auch ansprechender findet. Glaubst du, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, die ich vorhin stellen wollte, aber glaubst du, dass man als Mensch eine höhere Chance hat, wenn du im Ausland oder sagen wir mal, wenn du im Urlaub bist, abzugraden als zu Hause?
Ja.
Aber eigentlich könnte man ja auch sagen, na gut, also diese Frau oder der besonders sexy Mann oder die besonders sexy Frau im Urlaub hat ja eigentlich das auch gar nicht nötig so. Die oder der weiß ja, dass sie nur irgendwie ein paar Wochen da sind und dann kann ich mir auch wirklich die Creme de la Creme aussuchen. Wieso sollte man dann downgraden, sag ich jetzt mal, wohingegen man vielleicht irgendwann im Leben, wenn du jetzt nicht im Urlaub bist, sondern wirklich zu Hause bist, vielleicht irgendwann nach ein paar Jahren merkt, na ja, vielleicht ist auch so das Oberflächlich gar nicht mehr so wichtig und eigentlich brauche ich jetzt wirklich einen Mann und dann suchst du dir doch jemanden, der 2 Stufen unter dir ist. Also ist das nicht vielleicht eher ein Argument dafür, dass man zu Hause langfristig eine bessere Frau kriegen kann oder einen besseren Mann?
Ja, langfristig wahrscheinlich schon. Aber also ich finde, man muss nochmal unterscheiden zwischen sich lieben im Ausland und eine Ausländerin oder einen Ausländer lieben. Also ich finde, bei dem einen ist halt so, man ist in Indien, das ist eh so eine besondere Situation, da ist eigentlich alles geil. Also man würde es da eigentlich auch mit einer Kakerlake treiben, weil einfach alles ist so spannend und geil. Man will eigentlich eine Europäerin quer durch den Ganges ficken, weil alles geil ist. Aber wenn man dann an sich wieder auf neutralem Boden ist, in seinem eigenen Heimatland, dann wechselt die Geilheit dazu, dass alles, was nicht deutsch ist, in dem Fall bei ihm, geil ist. Also man lernt irgendwo, vielleicht in einem Club, eine Frau kennen, die nicht deutsch ist, dann ist die potenziell erstmal 10% geiler, als sie optisch einfach ist, wenn sie, weiß ich nicht, Brasilianerin ist oder Französin. Selbst wenn es keine hübsche Französin oder Brasilianerin ist, subjektiv gesehen, aber sie ist einfach Französin und Brasilianerin, das macht's geiler. Man sagt halt dem besten Freund dann, ich habe gestern mit einer Brasilianerin gefickt. Das fragt er doch nicht, ja, war die auch attraktiv, sondern wir sehen Samba. Wir sehen Pelé. Im Prinzip hatte dein bester Kumpel was mit Pelé. Sex und mit Pelé. Und das ist geil.
Das ist schon geil.
Die waren fünfmal Weltmeister, das ist geil.
Und die Kakerlaken in Indien sind auch wirklich relativ sexy. Oh,
schon die können fliegen, die sind geil. Ja,
die sind schon an großen Po und alles. Das ist schon ganz geil. Nee, ich glaube auch, dass es da in gewisser Weise auch so im Ausland vielleicht hier und da mal um so Trophäen gibt, dass man sagen kann, ja, ich hatte was mit einem Deutschen, der war zwar kackenhässlich, aber der Typ hat eine lustige Lederhose an. Also dass das schon auch ein Argument dafür
ist. Ich hatte was mit jemandem aus Liechtenstein. What the fuck? Ja. Ich würde sofort tun, egal wie hässlich die Frau ist, oder? Liechtenstein?
Ja.
Wann triffst du mal so jemanden?
Selten. Statistisch gesehen wirklich sehr selten. Und deswegen, ja, Schlag zu. Ja, ich glaube auch, der junge Mann hat natürlich jetzt Probleme, hier im Alltag diese Frau wirklich an sich zu ziehen, weil er ja, wie er auch selbst gesagt hat, kackenhässlich ist. Und da weiß ich jetzt nicht, ob er dann wirklich die gut ausgebildete Tschechin irgendwie nach Deutschland locken kann.
Wenn die
dann,
gut ausgebildete Tschechin?
Nee, sie ist ja Doktorandin, oder was meinte er? Ja. Und er ist ja einfach nur ein...
Guck mal, sie hat ein Krankenschwester-Outfit an auf einem ihrer Fotos. Sie ist nicht wirklich Doktorandin.
So, insofern, ja, vergiss es. Du musst jetzt wieder einfach akzeptieren, dass du hast es in Indien ja gelernt, in einer ganz anderen Kaste unterwegs bist als die Frau deiner Begierde. Und jetzt geh zurück in deine Kaste und machst dir richtig muckelig in deiner Kaste. Machst dir muckelig da bei den Frauen, die du kriegen kannst potenziell, denn drüber wirst du nicht mehr heiraten können. Im Endeffekt ist es die ganze Welt ein Kastensystem und da spielt sie einfach in einer anderen Kaste.
Genau so ist das. Und wir verweisen ja oft im Gagflex-Podcast auf das Kastensystem.
Das wir sehr unterstützen, offensichtlich. Seit Jahren fördern.
Das wir nach wie vor, so also wie Churchill sagte, das Kastensystem ist das beste System, auch wenn es ein Scheißsystem ist, sagt er in The Crown Staffel 2. Ich glaube schon, dass dass das wirklich wichtig ist. Ja. Ich glaube aber, so, die Frage ist ja nur noch mal was. Wenn man diese ganze Exotik mag und diese sexuelle Spannung.
Ich glaube, Exotik klingt schon auch so falsch, aber ja.
Findest du, Exotik ist auch nicht mehr
ja, zu... Ja, irgendwie dann so aus deinem Maul kommt es
Weil es bei mir nach Kolonialismus
klingt. Ja, genau das. Ja, ich hätte gern mal was Exotisches. Haben Sie da was oder was? Ah ja, da die Annemarie, die war mal im Urlaub da.
Ich habe die Dame in Nordwestafrika kennengelernt. Ja, ja. Also, ich meine exotisch wirklich eher wie eine
naja, also Friends-Gruppe. Ich habe dir Unrecht getan. Exotisch ist ja schon auch ein Begriff, der einfach ganz klar ist, was man damit meint und deswegen hast du ja schon recht. Aber aus deinen Lippen, ich weiß. Ich finde es, also wenn es jetzt irgendwie aus so einem Frauentauschtypen aus dem Maul kommt, ja, aber bei aus dir, nee, du bist... Maul.
Okay, also, naja, das Fremdländische, ist das besser? Nee, auch nicht wirklich, ne? So, wenn man das jetzt mal alles überwindet, dann ist ja die Frage trotzdem, ist das eine realistische Beziehungsoption? Und dann würde ich sagen, nein. Weil über diese Urlaubsflirts hinweg, und das kennen wir alle, das kennen wir von Goodbye Deutschland, das kennen wir von so Leuten, von so Auswanderer-Serien, die lernen sich kennen und man sagt irgendwie, ach guck mal, der Manfred 45 aus Niederbayern, der lernt halt diese 32-jährige Bolivianerin kennen und irgendwie ist es lieber, aber irgendwie auch nicht und er zieht dann dahin und alles ist scheiße, weil es ist eben doch nicht das. Und da würde ich sagen, sind die kulturellen Grenzen zu groß, als wirklich seinen Lebensmittelpunkt dahin zu verlagern und wirklich dann zusammen eine Beziehung zu führen, die auch darauf beruht, dass man zusammen wohnt in einem der beiden Länder. Dafür ist der Invest zu hoch, meiner Meinung nach.
Ja, also ich glaube, die kulturellen Unterschiede können gar nicht groß genug sein. Die kann man immer überwinden, aber es geht hier tatsächlich um deine Sexiness, die nicht im Ansatz ranreicht an ihre
Sexiness. Klingt komisch aus deinem Maul.
Nee, deswegen, ich meine, wie soll das funktionieren? Ich meine, klar, wenn du dir vorstellen könntest, nach Tschechien zu ziehen, dann versuch das mal irgendwie anzusprechen. Aber es klingt schon so, du bist so ein bisschen devot unterwegs und weißt nicht so richtig. Das heißt, sie gibt dir offensichtlich nicht eindeutige Signale, dass sie sich gerne mit dir treffen wollen würde und mit dir zusammenziehen möchte.
Ja.
Und deswegen wird es schwierig.
Also ich habe ja tschechische Wurzeln, ich könnte sie problemlos ficken, aber ich würde es nicht tun, weil ich in Deutschland leben möchte.
Finde ich absolut berechtigt, dein Einwand. Und ich glaube, wir wünschen dir noch alles, alles Gute auf deinem weiteren Wege und hoffe, wir konnten dir überhaupt nicht helfen. Offensichtlich konnten wir ihm wirklich nicht helfen. Er wollte doch eigentlich von uns hören, ja, glaub an deine Träume und du hast jetzt
gezeigt. Nein, er soll sie vergessen. Er muss sie vergessen.
Ja.
die deutsche Frau ist, die zu der zurückgeht.
Ja, weil anders hast du da keine Chance. Nee, machen wir uns doch nichts vor. Du bist ein Loser auf dem Hof, Hausboot in Indien. Was willst du in Tschechien in der Klinik? Nein, also das kriegst du nicht hin. Und wenn du es doch schaffst, dann kannst du uns, ich meine, wir haben schon vielen Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps gegeben und ein paar Monate später zeigten sie uns, ihr hattet Unrecht. Hier, ich bin hier mit ihm verheiratet und wir leben glücklich in der Schweiz. Ja. So, das haben wir
nur
immer mal wieder.
Nur um es uns zu zeigen, das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Da geht es nur noch darum, uns zu beweisen.
Genau, also beweis es uns und heiratet die Tschechin deiner Liebe.
Ich stell mir vor, wie er jetzt abends ins Auto steigt und sagt, fuck it, ich heirate dich und sie ist seit 2 Jahren neu vergeben. So, dann habe ich noch ein kleines Update. Rückmeldung auf Folge Raucher und andere Arschlöcher. Du erinnerst dich?
Ja.
Werte hochwohlgeborene Barone Linkspausen. Zuerst möchte ich mich für die Beantwortung meiner Frage zu den Rauchern bedanken. Der junge Mann hatte uns geschrieben. In der gleichen Folge wurde auch ein Stuhlgangsproblem einer anderen Ratte besprochen. Lars hat die Funktion eines Toilettenhockers erläutert. Allerdings war seine Erläuterung nicht ganz richtig, wenn auch nicht ganz falsch. Das ist unser Podcast. Die Leute berichtigen uns bei der Benutzung von Toilettenhockern. Nicht ganz richtig, Herr Pausen. Man setzt ein Schriftstück auf. Der Mensch hat einen schlingenförmigen Schließmuskel, Musculus puborectalis, im Dickdarm. Dieser verhindert beim Stehen bzw. Sitzen eine ungewollte Darmentleerung. Je weiter man in die Hocke geht, je weiter öffnet sich die Schlinge und der Stuhlgang wird erleichtert. Die natürliche Stuhlgangshaltung eines Menschen ist eigentlich die Hocke, wo sich die Schlinge vollständig öffnen kann. Um an die natürliche Stuhlgangshaltung möglichst weit heranzukommen, wird der Toilettenhocker eingesetzt. Auf der Toilette winkelt man die Beine auf ca. 90 Grad an. Winkel zwischen Oberschenkel und Bauch. Ein Winkel der Beine von ca. 35 Grad ist allerdings die natürliche Position beim Stuhlgang des Menschen. Dieser Winkel kann durch den Toilettenhocker erreicht werden. Kleine Anmerkung noch, der schlingenförmige Schließmuskel ist nicht der Schließmuskel am Po. Vom Schließmuskel am Po gibt es übrigens 2, den inneren und äußeren Schließmuskel. Man kann allerdings nur den äußeren wissentlich kontrollieren. Den inneren Schließmuskel steuert der Körper, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da Lars noch nach Möglichkeiten zu einem Dusch-WC gefragt hat, ich selbst nutze auch den Happy Po. Die nasse Po-Reinigung ist zu empfehlen. Ist nicht unser Sponsor heute. Man reinigt ja auch nicht seinen restlichen Körper mit einem trockenen Schwamm, sondern geht duschen oder baden. Ein Dusch-WC, wie man es aus Japan kennt, wäre natürlich das Ideal. Es gibt von Geberit das Dusch-WC-Tuma zum Nachrüsten der Toilette. Für die Nutzung von Tuma benötigt man einen Strom- und Wasseranschluss. Das haben natürlich die wenigsten unserer Hörer, muss man dazu sagen. Der Tuma besteht aus einer Toilettenbrille mit integrierter Dusche für den Po und einer Fernbedienung. Der Tuma kostet ungefähr 2000 Euro. Holy shit.
Typ hat einen Deal mit dem Duravid. Werbung. Wir machen Werbung für seinen Partner.
Schaffst du es, das im Gaggeflex-Podcast zu platzieren?
Ja klar, ich fange an mit Kacke.
Hinzu kommt dann noch der Einbau. Neben dem Preis hat mich bisher noch der Aufwand der Montage in der Mietwohnung abgehalten, in der ich aktuell wohne. Hochachtungsvoll. Na, spannend, hast du was dazugelernt? Gehst jetzt gleich mal groß auf Toilette.
Und was war seine erste Frage, die wir dann beantwortet hatten?
Das mit dem Rauchen.
Okay, der Typ, der sich übers Rauchen beschwert, steht auch auf eine gute Analhygiene.
Der scheißt das auch gerne.
Der scheißt richtig gerne. Weißt du, wenn du mehr rauchen würdest, dann könntest du auch einfacher scheißen. So ist es nämlich.
Ist echt so. Das ist nur bei euch Rauchern so, dass ihr Probleme habt mit dem Scheißen. So, Gangbang-Traum als Frau bin ich schwul. Das ist doch mal wieder Gagreflex-DNA, würde ich sagen. Also da ist sowohl das Gender-Problem als auch generelle sexuelle Orientierung. Und das sind ja die Probleme, die wir am ehesten ad hoc lösen. Hallo, ihr Rattenkönige. Ich nenne mich mal Rainer, da mein richtiger Name meine Freunde aufmerksam machen würde, die euren Podcast hören. Okay. Ich höre seit Ende 2020 Gagreflex im Homeoffice und bin so langsam bei den aktuellen Folgen angekommen. Deshalb weiß ich auch, dass es schon mal Monate oder Jahre dauert, bis eine Frage von euch vorgelesen wird. Nee. Ich freue mich also, irgendwann von euch zu hören, wenn die ganze Welt durchgeimpft ist.
Naja. Kurz davor.
Zu meiner Frage. Ich bin männlich, über 30, hetero und glücklicher Single seit ein paar Jahren. Für Lars, männlich, über 30.
Ja, okay.
Nun ist mir seit meiner Single-Zeit vermehrt aufgefallen, dass ich nachts feuchte Träume habe. So schön, so gewöhnlich. Jedoch träume ich immer häufiger, dass ich eine Frau bin, noch bei meinen Eltern lebe und mir ein paar Männer zu mir einlade, um mich ordentlich durchknattern zu lassen, während meine Eltern im Urlaub sind. Ich wache dann immer auf, während wir gerade voll dabei sind und meine Eltern unverhofft früher aus dem Urlaub kommen und in mein Zimmer reinplatzen, während ich, zierliches kleines Mädchen, von drei riesigen Lümmeln durchgehobelt werde. Ihr alten Traumdeuter könnt mir sicher sagen, was es damit auf sich hat, denn ich bin im wahren Leben definitiv hetero. Ich war auch bisher 6 Jahre in einer Beziehung. Lars, du warst, glaube ich, auch mal länger in einer, oder? Wie lange noch mal? Jedoch mittlerweile seit 4 Jahren Single. Allerdings ist die Vorstellung, mal einen Tag lang eine Frau zu sein, um sich durchballern zu lassen, schon interessant. Jedoch nur für einen Tag. Habt ihr solche Gedanken auch schon mal gehabt? Ich habe schwule Freunde, könnte mir selber aber nie vorstellen, etwas mit einem Mann zu haben. Ich wurde von einem schon mal besoffen angebaggert, was ich gekonnt abgewehrt habe. Warum träume ich dann aber immer häufiger davon, eine Frau zu sein und von möglichst vielen Männern mit riesigen Peitschen durchgebürstet zu werden?
Also da kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass seine Aussage, ich könnte mir nicht vorstellen, etwas mit einem Mann zu haben, komplette Lüge ist, denn exakt. Er stellt es sich ja nachts sehr wohl und sehr bildlich und jede sehr Nacht. Explizit auch vor, wie er von mehreren Männern durchgeknattert wird. Also so entfernt ist es nun nicht. Also ich kann ja jetzt vielleicht erstmal aus einer persönlichen Sicht das erzählen, ich habe solche Träume nicht. Ich habe, glaube ich, auch noch nie...
Du lebst sie einfach.
Ich habe noch nie einen Traum gehabt, glaube ich jetzt einfach mal, in dem, wo ich eine andere Person war als ich selbst oder ein anderes Geschlecht. Hattest du schon mal einen Traum, wo du das Leben eines anderen geträumt hast?
Ich träume manchmal, dass ich ein echter Mann wäre.
Erfolgreich. Erfolgreich, ja gut.
Nein, hatte ich auch noch nicht und das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass man es anders will und anders braucht. Der Mann hat offensichtlich Identitätsstörungen. Man sagt ja immer, was im Unterbewusstsein passiert, was man träumt.
Ja.
Das ist das, was man wirklich will.
Ja, ich glaube, hier lohnt auf jeden Fall nochmal, sich damit zu beschäftigen, was bedeutet Geschlecht, was bedeutet sexuelle Orientierung und so. Ich glaube, da sind wir als Cis-Hetero-Männer natürlich auch nicht wahnsinnig gebildet. Aber wenn du dann hier und da mal dich ein bisschen informierst, dann hörst du ja, dass es dann auch nochmal spezifische genetische Änderungen gibt, was jetzt das genaue Geschlecht angeht, was das biologische Geschlecht angeht und so weiter. Also es kann ja durchaus sein, dass es da auch bei ihm so gewisse Unsicherheiten gibt. Aber ich glaube, im Endeffekt jetzt mal ganz ehrlich gesagt, es ist halt ein Traum. Und im Traum, das heißt ja nie, also die ganzen Traumdeutungssachen, das hat man ja schon bei Freud irgendwann gelernt, dass das jetzt nun nicht das Allerwissenschaftlichste und das Allerbelegbarste ist. Insofern ist es im Endeffekt einfach eine Verarbeitung deines Hirns. Und ob das jetzt wirklich was heißen mag, das wage ich zu bezweifeln, als Mann der Wissenschaft.
Wobei ja Freud nicht unumstritten ist, was du sicherlich auch nicht abstreiten wirst.
Sage ich ja in dem Moment.
Gerade wenn man The Crown Staffel 3 noch präsent hat, wo ja die Mutter von Prinz Philipp, die ja von Freud behandelt wurde, doch da mit argen Psychosen rausgegangen ist. Also von daher, Lars, hast du einen wichtigen Punkt. Und ich denke mal, dass wir früher oder später auch noch mal länglicher über Freud hier reden werden in dem Podcast. Denn im Endeffekt ist er irgendwie ja doch dann ein Godfather für diesen Podcast gewesen. Denn ohne ihn wären ganz viele rattige Fragen gar nicht möglich gewesen, weil sie sofort im Zuchthaus abgetütet werden wurden.
Wenn wir also einen Preis gewinnen, dankst du dann
den Gott Sigmund und dann Freud auch
irgendwann Sigmund Freud. Ja,
ja. ja, also ich glaube aber trotzdem schon. Ich habe mir in meinen 33 Jahren, Gott bin ich alt, in meinen 33 Jahren noch nie vorgestellt, wie es wäre, als Frau ordentlich durchgenommen zu werden. Aber, Lars, wäre das nicht mal geil? Einmal, also wäre das nicht schon trotzdem mal spannend, einmal als Frau das zu spüren, was wir mit Frauen so machen? Oder mit uns machen lassen, einmal im Körper einer Frau zu sein, zu spüren, wie man penetriert wird und diese ganzen sexuellen Sachen von der anderen Seite zu erleben. Ist das nicht mal ein kleiner Traum von dir, Lars?
Doch, also ich glaube schon, dass das sich auch, dass niemand sich das noch nicht überlegt hat. Ich glaube, gerade so in der Pubertät überlegst du dann irgendwann, ja, okay, das fühle ich also mit meinem Geschlechtsorgan, aber wie fühlt sich das denn eigentlich für eine Frau an und so? Und dann hört man ja auch wundersame Geschichten vom weiblichen Orgasmus. Ob die alle stimmen, weiß man ja nicht. Aber dann denkt man sich ja schon, ja okay, und ich komme jedes Mal nur mit diesem einfachen Schub da zurecht. Wie wäre das denn, so einen richtigen Orgasmus zu haben? Also klar, das ist eine Sache, über die man sich Gedanken macht. Aber dennoch ist es jetzt kein Ding, wovon ich träume oder was ich mal wirklich gerne haben wollen würde. Und auch schon so, ich meine, allein schon bei Pornos haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es jetzt nicht jetzt für mich wahnsinnig geil ist, dann da so die Männer kommen zu sehen und so diese Frauenperspektive zu sehen, wie der Mann irgendwie was macht, sondern eben schon eher so aus der POV-Perspektive. Das finde ich dann schon spannender. Aber ja, ich kann es schon nachvollziehen. Und man ist natürlich noch längst nicht irgendwie in seiner Sexualität nicht ganz standhaft, wenn du solche Träume hast. Und selbst wenn, hey, why not, man? Just try, give it a try, man.
Give it a try, man. Aber ich finde das ja so, als Mann ist ja Sex fast schon so was körperlich ausgelagert ist, weil man eben mit seinem nach außen gelagerten Geschlechtsorgan agiert. Das heißt, zumindest in normalen Praxen, wenn man sich jetzt nicht gerade selber anal penetrieren lässt von der Partnerin, was auch völlig okay ist, ist das ja alles was irgendwie nach draußen passiert, während es bei der Frau nach innen passiert. Man lässt jemanden anders in sich rein, in sein Körperinneres. Ist das nicht was uns meisten Männern fehlt, was uns nochmal ein ganz anderes Level von Intimität vermissen lässt, weil wir nie so richtig wissen, wie es ist, wirklich einen Menschen tief in unser Innerstes reinzulassen? Oder ist das an der Stelle zu philosophisch?
Die Frage ist zu philosophisch, als dass ich sie jetzt hier wirklich beantworten könnte. Aber ich glaube durchaus, dass es schon einen großen Unterschied macht und dass das auch im sexualpsychologischen Bereich ein Gebiet ist, über das gesprochen wird, natürlich. Inwiefern ist es was anderes, als Frau heterosexuellen Geschlechtsverkehr zu haben und als Mann? Spannend. Weil du natürlich absolut recht hast, ne? In dem einen Fall lässt man jemanden in sich eindringen und im anderen Fall guckst du eben, dass Dinge, die in dir drin sind, rauskommen, so in jemand anderes raus. Ich habe mir auch mal, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal angesprochen habe, aber ich habe mir mal überlegt.
Oder in deinem anderen Podcast, ohne zu wissen.
Nee, David. Und zwar, wenn du es jetzt gleich hörst, weißt du, dass es, wenn, dann hier angesprochen wurde. Sonst nur privat. Ich habe mir überlegt, wie die Sexualität, wie Geschlechtsverkehr, wie dieser ganze Umgang mit Sex sich verändern würde, wenn man statt Milliquadrometer großen Spermienzellen, die man nur durch ein Mikroskop sehen kann, fischgroße Spermien hätte. Dass du pro Geschlechtsakt quasi nicht eine Million. Sondern,
dass man so einen Lachs wichst.
Ganz genau. Dass du.
Das große Lachswichsen, sagt man ja.
Man weiß ja, wie so eine Spermienzelle aussieht, aber diese Spermienzelle ist wirklich nicht mal nur so groß wie eine Kaulquappe, sondern so groß wie eine mittelalte Forelle. Wenn du die quasi rauspresst und das wäre der Geschlechtsakt. Und da frage ich mich, wäre es da, natürlich wäre es wahrscheinlich erstmal einfacher zu verhüten, weil du könntest die Forelle einfach fangen und dann wieder ins Wasser schmeißen sozusagen.
Oder halt erschlagen mit einem Knüppel.
Erschlagen mit einem Knüppel. Aber ist es dann vielleicht auch nicht eine Sache, dass du bei einem One-Night-Stand auch vielleicht dass dieser One-Night-Stand gar nicht passiert, weil das so riesengroß ist, dieses Teil, was da rauskommt, und du findest es total eklig? Oder ist es eine Sache, wo du sagst, okay, jetzt ist es irgendwie intimer, jetzt habe ich eher nur Geschlechtsverkehr zur Fortpflanzung? Oder sagt man, naja, nö, das begünstigt doch eigentlich auch den Geschlechtsverkehr zum Spaß, weil man sagen kann, du hast halt ein riesiges Kondom, was im Endeffekt nichts anderes als ein Fischernetz ist, und dadurch verhinderst du eben Anstecken. Ich finde diese Vorstellung total interessant. Also erstmal finde ich sie natürlich lustig, aber im zweiten Moment finde ich die auch wirklich spannend zu überlegen, inwiefern das unser Sexualverhalten beeinflussen könnte.
Also wenn es jetzt schon Frauen gibt, die Angst haben vor Sperma, Jesus, was wäre denn los, wenn jedes Mal so ein halber Stör aus dir rauskommt? Ja. Alter Falter.
Stell es mal vor.
Also da kann ich ja verstehen, wenn die sagen, ja, das will ich aber nicht im Gesicht haben, das ist halt ja ein Fisch. kann ich komplett nachvollziehen.
Ja, oder so bei einer Masturbation, du wirst irgendwie von der Mutter erwischt und versuchst dann da irgendwie jetzt, momentan kannst du halt dann dein Taschentuch noch unter das Bett werfen, aber schmeiß mal so eine Forelle. Komm mal, lass mal die Mutter reinkommen, du hast einen Lachs in der Hand. Was sagst du denn dann?
Es ist auch ja nicht so weltfremd, also ich meine, wir kommen ja als Menschen alle aus dem Becken der Frau, warum sollen da nicht auch noch andere Fische schwimmen? Eben. Es ist durchaus so, dass ich mir vorstellen könnte, dass das natürlich Sex noch mal größer machen würde, als es ist. Weil wenn man irgendwie abends feiern ist im Club und jemanden kennenlernt als Frau und dann nicht nur sagt, okay, finde ich den Typen hot, bin ich vielleicht gerade in the mood, habe ich Lust, mit dem was anzufangen, sondern dass du immer noch abwägen musst, naja, ich mag den schon, aber will ich, dass der sich jetzt eine Regenbogenforelle rausquetscht da unten? Und was mache ich damit? Habe ich überhaupt noch Hunger? Dann sind das natürlich ganz andere Entscheidungen, die man da als junge, selbstbestimmte Frau treffen muss.
Ja, eben. Und ich glaube wirklich, es würde.
Das war die Frage eigentlich nochmal.
Ich glaube, es würde unser Sexleben negativ beeinflussen, ja. Weil ich mir vorstellen kann, ja klar, du hast einen One-Night-Stand, du machst es ins Kondom rein, die Frau sieht es auch gar nicht wirklich, was da so reingespritzt wurde und es ist ein bisschen wie so, keine Ahnung, eine Mettwurst oder eine Leberwurst oder so, du weißt gar nicht so richtig, was es ist, du siehst halt nur das fertige Produkt und isst es und findest es cool und genauso ist es beim Sperma, du siehst da irgendwie so Flüssigkeit, kein Plan, was da drin ist, alles klar, könnte mir irgendwie Drillinge oder so in mich reingemacht haben, aber ist halt jetzt irgendwie im Taschentuch gelandet und letztendlich würde man dann halt eiskalt zu sehen bekommen, okay, das ist das Ergebnis unseres Sexualaktes und das ist ein Fisch und der lebt sogar noch, du könntest ihn auch so im Aquarium auch noch halten zum Beispiel und dann ist, glaube ich, das so serious, dass du nicht mehr so viele One-Night-Stands haben würdest.
Ich glaube auch, das würde halt, also, aber das könnte man ja mit allem machen. Also es könnte ja auch so sein, dass du irgendwie als Mann, weiß ich nicht, jedes Mal einen Messerblock kommst. Und dann hättest du jedes Mal so einen frischen Messerblock. Und irgendwann würdest du sagen,
nur den Block oder die Messer auch?
Nee, nur den Block. Die Messer müsste man noch dazu kaufen, nur der Block an sich.
Ich habe 100 Millionen Messerblöcke zu Hause bei mir rumstehen. Naja, aber das war ja seine Frage, oder? Was passiert, wenn Spermienzellen fischgroß sind?
Nein, die Frage war natürlich, ob er sich jetzt einfach zu einer Frau umoperieren soll und sich von vier Männern durchficken soll, was ja offensichtlich sein innigster Wunsch ist, sonst würde er das nicht träumen. Aber es ist jetzt mal ganz ernsthaft. Es ist natürlich nicht normal, dass er das träumt. Das ist weird. Du und ich haben beide gesagt, es ist ungewöhnlich, sich in eine Frau hineinzuträumen. Uns beiden ist es noch nicht passiert. Wir haben zusammen 60 Jahre auf diesem Planeten gelebt. Das musst du dir mal überlegen. Ja. 60 Jahre und uns ist es nicht einmal passiert.
Mehrere Generationen.
Und dir passiert es jede Nacht und du fragst allen Ernstes als offensichtlicher Gag-Reflex-Supporter, ob mit dir was nicht stimmt. Well, Newsflash. Natürlich hast du ein tiefschürfendes psychisches Problem. Herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast.
Ja, jeder bekommt diese Diagnose. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das Problem ist an unserer Psychotherapie.
Alle sind krank. Ja.
Nein, also natürlich hast du kein ernsthaftes Problem, aber schon eine Sache, wofür ich dann mal einen professionellen Hilfe suchen würde. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ey, du guckst wahrscheinlich einfach zu viel Pornos, ganz ehrlich. Du schaust halt immer Pornos, wo du irgendwie in einer POV-Perspektive siehst, wie eine Frau von 8 Männern durchgebankt wird.
Stimmt.
Natürlich träumst du davon. Von was soll man sonst dran? Wenn du den ganzen Tag dir, keine Ahnung, Dokus über Delfine reinziehst, dann wirst du von Delfinen träumen, höchstwahrscheinlich. Aber du wickst den ganzen Tag auf Gangbangs.
Zu Delfin-Gangbangs.
Und natürlich schläfst du dann nachts und träumst davon, eine Frau zu sein. Ganz klar, was du machen solltest, ist mehr Schwulenpornos zu schauen. Oder so ein bisschen dagegen zu gehen. Also was machst du jetzt gerade? Schaust du gerade sexuelle Gangbang-Party-Pornos, dann solltest du das mal für eine Woche so ein Selbstexperiment machen, für eine Woche lang nur zum Beispiel homosexuellen Pornos hier reinzuziehen und schau dann mal, ob das immer noch so ist oder nicht. Und ich glaube einfach, das liegt an deinem Konsum.
Aber er könnte natürlich eine Gegentherapie fahren, indem er sich wirklich nicht den POV anguckt von Frauen. Gibt es sowas überhaupt? Gibt es POV aus Sicht von Frauen, wo du nur Männer siehst? Vielleicht sollte er das mal über Wochen gucken, jeden Abend zum Einschlafen, wirklich die Point of View aus der Sicht von einer Frau, wie ein Mann sie penetriert oder was auch immer mit ihr macht, über Wochen, das wird im Endeffekt dazu führen, dass er wahrscheinlich homosexuell wird nach 4-5 Wochen. Weil er denkt, so einen geilen Schwanz hätte ich auch gerne mal.
So schnell geht das nämlich, ne, mit der sexuellen Umorientierung.
Glaub ja, viel länger ist es nicht.
Ja, also das kann alles sein, aber im Endeffekt ist natürlich auch alles Quatsch gewesen, was wir gesagt haben. Und alles ist in Ordnung, du hast einfach gerade eine weirde Phase und solltest dir mal wieder einen runterholen.
Ja, und der letzte Rat ist natürlich, um rauszufinden, ob er auf Gangbangs steht, sollte er mal einen machen. Punkt.
Ganz genau. Mit Männern auch oder ist egal?
Als Frau verkleidet. Mhm. Über mehrere Wochen. Sich durchnehmen lassen.
Ist eine Herausforderung, ja. Muss man erstmal finden. Naja. Wenn das Berghain wieder offen hat, dann kannst du dir dieses Erlebnis auf jeden Fall gönnen. Ja, ich würde sagen, das waren eure Fragen.
Und uns fehlten die Antworten, lieber Lars.
Schön, dass ihr nach wie vor am Start seid, nach all den Jahren, dass ihr uns positive Kommentare und Bewertungen hinterlasst auf iTunes und natürlich auch die Möglichkeit wahrnehmt, uns zu unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr Merchandise kauft und die Ratte auf der Brust tragt. Gagreflexpodcast.de ist unsere Internetseite, da findet ihr ganz schnell die Merchandise-Artikel, die Tour nächstes Jahr, da gibt es natürlich auch bald mehr Informationen oder auch Tickets zu kaufen, falls ihr es noch nicht getan habt, und ansonsten gibt es auch noch Patreon.
Ja, und wir haben, ich sehe es gerade mal, auf Apple Podcasts 950 Bewertungen, da wollen wir doch die 1000 wollen wir schon noch voll machen, oder?
Habe ich das nicht schon vor 3 Monaten mal gesagt?
Ja, jetzt wollen wir es wirklich nochmal
machen. Jetzt wollen wir es wirklich. Ja, wir haben einige gelöscht, was gar nicht möglich ist. Und jetzt wollen wir die 1000 wirklich voll machen.
Wir haben Steve Jobs Enkel gefragt, ob wir nicht einige Bewertungen löschen können. Aber wir danken natürlich den Leuten, die uns hier ordentlich Kohle in das Ding reinbuttern, was uns ermöglicht, extra dicke Kondome zu kaufen. Für unseren nächsten Gangbang. Zum Beispiel unsere Rattenkönige, die uns mit 25 Euro unterstützen. Basti Winkler, Tim Altigan und wer das vorliest, ist eins Basti Loll. Danke euch dreien für euren nicht enden wollenden Support und den brauchen wir dringend. Außerdem natürlich unsere 10 Euro Unterstützer. Benji, Captain Giz, Fresh im Biss, Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dosenkohls Liste, Edmund Denzel, Frank Elstner, Hans Gock, ich habe einen dicken Eiterpickel am Po. Ich leck Andreas ein Po-Loch. Luxen, Niklas, Schmidlidu, Tobito, wer ist der Geilste hier? Natürlich Andreas. Ziemlich nasser Podcast, jetzt anhören. Andi Scheuer, Intim-Deo, D-Dog Skeleton, der Rattenfänger von Hamel, Eduard K., ich mag meine Spalten lehmig. Daniel Elzner, Dankeschön für eure Unterstützung.
Und vielen Dank auch an alle, die uns direkt an mail@gagflexpodcast.de via PayPal unterstützen. Zum Beispiel da vielen Dank an Vanessa, an André und an Alexander. Also auch an euch vielen herzlichen Dank, ihr Süßen. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, was geht ab? Hier ist der
Gagflex-Podcast. Was geht ab?
Ciao. Bis dann, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.